Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Tief Luft geholt und bloß keine Zeit verschwendet heute. Die verehrten Damen und die Herren, wir haben ja so viel vor in dieser einen Stunde Film heute Abend. Anna Wollner hat in England Channing Tatum getroffen. Der ist seit Donnerstag im Kino in Logan Lucky und ab Donnerstag im Kino in Kingsman 2. Dann sprechen wir heute Abend mit dem französischen Superstar Christian Clavier, dem Vater aus Monsieur Claude und seine Töchter, über seinen neuen Film Hereinspaziert. Der wird gerade sehr kontrovers diskutiert. Und ein ganz besonderer roter Teppich heute Abend für einen der ganz wenigen deutschen Hollywood-Superstars. Jürgen Prochnow ist unser Gast in der Sendung. Der ist ab Donnerstag im Kino mal wieder in einem deutschen Film. Leanders letzte Reise heißt der. Also Vorhang auf, Bühne frei, los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Ich arbeite.
Du musst sofort zum Bahnhof Lichtenberg. Opa will in die Ukraine fahren.
Hä?
Ja, der Zug nach Kiew geht in 30 Minuten. Nee, ich schaff das nicht von hier aus.
Aber
er hat mir einen netten kleinen Brief hinterlassen.
Also fahr schnell dahin. Um was zu machen, ihn aus dem Zug zu zerren, oder was?
Nein, natürlich nicht zerren.
Aber du willst nicht, dass ich mit ihm mitfahre?
Rede mit ihm.
Reden mit ihm?
Adele, fährst du jetzt zum Bahnhof?
Ja oder nein?
Ja, verdammt!
Und das nicht gerade mit der allerbesten Laune im Kofferraum. Denn mit Opa Eduard, Leander und dem Rest der Familie ist das so eine Sache. 92 ist der Opa jetzt. Seine Frau ist gerade erst gestorben und auf einmal will er weg. Nicht auf Kur, sondern in die Ukraine und kein Mensch weiß warum. Wir befinden uns in dem Drama Leanders letzte Reise. Hochkarätig besetzt, was diese Familie Leander angeht. Den grummeligen, wortkargen und leicht reizbaren Senior Eduard spielt der deutsche Hollywoodstar Jürgen Prochnow. Seine Tochter spielt Susanne von Borchaudet und seine Enkelin Adele spielt Petra Schmidt-Schaller. Das ist die, die jetzt Opa hinterher muss zum Bahnhof, wo Opa bereits im Zug Richtung Kiew sitzt. Hilft alles nichts, der alte Knatterkopf ist aus dem Zug nicht rauszukriegen, also fährt Enkelin Adele höchst gereizt mit. Was sie nicht weiß, vor ihrer Oma, also Eduards gerade verstorbener Frau, gab es eine erste große Liebe in Eduards Leben. Eine Frau, die er im Zweiten Weltkrieg in Osteuropa kennengelernt hatte, mit der er zusammen war und die er gegen Ende des Krieges aus den Augen verloren hatte. Es ist also sozusagen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Was wollen Sie?
Ja, ich suche Kasatschko.
Er sucht eine Frau, eine Kosakin.
Зачем?
Warum?
Ja, ich war Svetlana sehr. Ich war ihr sehr verbunden.
Du hast sie geliebt? Ist das das Wort, was du suchst?
Es ist zumindest ein Wort, das Eduard nicht in den Mund nimmt und schon gar nicht vor seiner Hipster-Enkelin, die ja eh von nix und gar nix eine Ahnung hat. Junge Leute, keinen Krieg erlebt, kein Elend gesehen, keine Ahnung von der Welt und schon gar nicht von der Liebe. Das ist zumindest die Haltung von Eduard. Je länger er und seine Babysitter-Enkelin aber auf diesem gemeinsamen Trip durch die Ukraine sind, desto mehr lernt der eine notgedrungen vom und über den anderen. Es ist so eine Art erzwungener Roadtrip, der zu einer Reise in die Vergangenheit wird, allerdings durch die Gegenwart. Und die rüttelt 2-3 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen auf dem Maidan Dinge wach, die Eduard mit seinen 92 eigentlich längst in den Untiefen seiner Seele begraben wollte. Unterdrückte Minderheiten, Bürgerkrieg, Feinde, die mal Freunde waren und Rassismus, alles plötzlich wieder so real, wie es Eduard zuletzt im Zweiten Weltkrieg erlebt hatte. Ich bin relativ oft skeptisch bei Filmen dieser Art, da ist halt wirklich immer schnell der moralische Zeigefinger erhoben, der dann geschwungen wird. Den hat der Berliner Regisseur Nick Baker-Montes aber als geschlossene Faust in der Hosentasche gelassen. Vielleicht, weil er selbst ein Kind der 60er Jahre ist und diesen ewig moralinsauren Umgang mit der deutschen Geschichte auch nicht mehr gut erträgt, wenigstens aus filmischer Sicht. Stattdessen bleibt er zwar die ganze Reise über sehr ernsthaft in seinem Film, erlaubt sich aber auch vieles an Umgang mit der Geschichte in Frage zu stellen und auch ad absurdum zu führen, wenn Enkelin Adele zum Beispiel auf der Zugfahrt Richtung Ukraine mit einem ihr völlig fremden russischen Hipster für einen 30 Sekunden Quickie auf dem Zugklo verschwindet, während ihr Opa nebenan im Schlafwagen pennt und damit natürlich auch so ein bisschen die große Liebe ihres Großvaters für den kurzen Moment auf eine sehr abstrakte 2017er Version runterschraubt. Leanders letzte Reise ist ab Donnerstag in den Kinos. Ein Enkelin-Großvater-Roadtrip in eine für ihn verschleierte Vergangenheit und eine für sie abstrakte Gegenwart, die sie bisher nur aus dem Netz oder vielleicht irgendwelchen Nachrichtensendungen kannte. Guckt euch den ruhig mal an, diesen Film. Ich freue mich total auf unseren Gast zum Film, nämlich auf Hauptdarsteller und Hollywoodstar Jürgen Prochnow, der Mann, dem quasi über Nacht die Türen in L.A. plötzlich offen standen nach seiner legendären Rolle als U-Boot-Kapitän in Das Boot, diesem deutschen Kriegsfilm, der 1983 für 6 Oscars nominiert war. Über 30 Hollywood-Filme hat Jürgen Prochnow seitdem gedreht und gleich ist er Gast hier bei uns in Eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch den großen Jürgen Prochnow versprochen und sitze selbst ein bisschen hier, zum Glück nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, aber doch mit gebührendem Respekt. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, Herr Prochnow. Schönen guten Abend.
Dankeschön.
Dieser Eduard Leander, in Hollywood würde man sagen, a grumpy old man. Harte Schale, weicher Kern, bockig und wortkarg, aber mit dieser ganz tiefen und auch alten Seele. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, maßgeschneiderte Rolle für Sie, oder?
Ja, dachte ich auch. Also ich habe das Drehbuch gelesen und war sofort davon angetan, habe gedacht, das ist eine tolle Herausforderung, einmal einen 92-Jährigen zu spielen, in den ich mich zu verwandeln habe, und dann darüber hinaus aber hat mich das sehr berührt und ich habe gefühlt, diese Rolle hat mit mir etwas zu tun, und das hat sich dann beim Drehen eben auch eingestellt, muss ich sagen. Also ich bin immer tiefer in meine Vergangenheit zurückgegangen und habe also sowohl äußerlich als auch innerlich diese Verwandlung anhand meiner Erinnerungen eben fortgeführt.
Dagegen steht eine sehr moderne Realität, in der er trotzdem wieder auf bekannte Feindbilder trifft. Also es ist so ein bisschen dieses verdrängt vielleicht, vergeben aber immer noch nicht. Kiew, der Maidan, Russland, so eine Art neuer Faschismus. Ist das so ein bisschen auch im Film wie ein Teufelskreislauf für ihn?
Ich finde, dass das irgendwo die Aussage dieses Filmes ist, dass Leute sich immer wieder auf Kriege einlassen, immer wieder in Kriegen, mit Kriegen sich auseinanderzusetzen, anstatt andere Lösungen zu finden, friedliche Lösungen zu finden. Das ist der Wunsch eigentlich und das ist irgendwie die Aussage dieses Films. Und dieser Mann, der ein Geheimnis mit sich trägt, 92 Jahre alt werden muss, um die Erlebnisse, die ihn geprägt haben und ihn zu dem haben werden lassen, was er geworden ist, nämlich dieser Mann, der nicht in der Lage ist, seine Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten, sie offen, sich zu öffnen, was wiederum dazu führt, dass das emotionale Verhalten gegenüber seiner Tochter und seiner Enkelin und zu der Familie, zu seiner Frau, dass das verkümmert und nicht stattfinden kann. Das finde ich also eine ganz, ganz aufregende Aussage in diesem Film.
Das, was Sie gerade ansprechen, ist das zweite inhaltliche als auch emotionale Standbein des Films, nämlich dieser Generationenkonflikt zwischen Eduard und seiner Enkelin Adele. Ist das vielleicht ein entscheidender Teil dieses Konflikts zwischen den Generationen, dass der eine es zwar unmittelbar und selbst erlebt hat, aber nicht drüber redet, und die andere hat und kann ja überhaupt keine Ahnung haben von dem, was ihn bewegt?
Ja, natürlich. Ich denke, das ist der Knackpunkt dieser Geschichte. Und man erfährt ja dann durch die Reise, die er unternimmt und diese weite Reise, die er macht in seinem hohen Alter, dass er dann auf seine Vergangenheit trifft und dadurch in der Lage ist, darüber zu reden und eine sogenannte Katharsis, eine Reinigung stattfindet und ihn zu sich selbst Frieden finden lässt, aber auch eben die Möglichkeit sich öffnet, Kontakt zu seiner Enkelin zu finden, dass es letzten Endes möglich wurde dadurch, nicht, dass alles weggewischt wird, was stattgefunden hat oder was an Vergangenheitsbewältigung nicht stattgefunden hat, und auch einen Weg zu finden, plötzlich also zu diesen Menschen, die er eigentlich lieben sollte, was im Film ja auch gesagt wird, zu finden.
Dieser Generationenkonflikt zwischen Eduard und seiner Enkelin Adele, den sie so wunderschön mit Petra Schmidt-Schaller spielen. Das Zuschauen und mich daran freuen hat mich auf die Frage gebracht, gibt es eigentlich diesen Generationenkonflikt nur so, wie wir ihn kennen? Oder gibt es auch so eine Art Schauspielergenerationenkonflikt, wenn sie dann arbeiten miteinander, dass man so ein Gefühl hat von, ja, das haben wir früher alles aber ganz anders gemacht am Set, oder geht man da dann ganz anders mit um?
Das habe ich so nicht erlebt. Mhm. Also das mag es geben, das kann sein, dass Leute das Gefühl haben, also wir haben das früher ganz anders gemacht und so wie ihr das heute macht, das ist nicht der Fall. Also in dieser Arbeit war es jedenfalls nicht so. Ich würde das anders ausdrücken, ich würde sagen, dass man tolle Partner hat, die vorbereitet sind, die ihren Beruf verstehen und ihren Beruf ausüben können, und dass man Pech haben kann, dass man die nicht findet. In diesem Fall war es ganz toll und wir haben wirklich gut miteinander arbeiten können, und das ist ein umso besseres Erlebnis, denn man kann nur zusammen etwas bewirken. Das ist ja jetzt keine Einzelkunst.
Ja, was die Filmpartner angeht, da können Sie nun wirklich auf einige zurückblicken, und zwar internationalster Art sozusagen. Sie leben seit einigen Jahren, ist das richtig, hauptsächlich in L.A.?
Ich habe ganz lange in Los Angeles gelebt, viele, viele Jahre, hauptsächlich. Zwar ich bin ja auch damals dann Staatsbürger geworden, also es sind mindestens 25 Jahre, wo ich drüben gelebt habe. Bin jetzt ab 1.4. sozusagen wieder Berliner, also da zurückgekommen in die Stadt, wo ich geboren bin.
Ja. Okay. Ja. Also ist München sozusagen nicht mehr der
Bezug? Das war mal eine kurze Zeit, habe ich in München gelebt und außerhalb Münchens, als wir das Boot gedreht haben zum Beispiel, aber das ist ja schon 1980, also wie viele Jahre sind das? 37?
Ne? Wahnsinn. Ja, verrückt.
Ja. Verrückt. Und ich bin also danach, als dieser Film dann, also das Boot in USA anlief, nur in ganz kleinen Kinos oder sowas, kam sofort ein ungeheurer Widerhall. Ich bekam eine der besten Agenturen, die mich aufnehmen wollte, und ich bekam von den tollsten Regisseuren Angebote. Und da bin ich dann, habe ich zuerst noch in Deutschland gewohnt und bin immer hin und her geflogen für die Dreharbeiten, bis ich dann mir selbst dann ein Haus dann gekauft habe drüben und nach drüben gegangen bin, habe 25 Jahre drüben oder so gelebt.
Ja. Sie ahnen gar nicht, wie froh ich bin, dass Sie das Boot selbst angesprochen haben und ich das nicht machen muss, denn da kommen wir gleich auch noch kurz zu. Jürgen Prochnow ist unser Gast heute Abend in Eine Stunde Film. Wenn Sie noch einen Augenblick mögen, reden wir gleich noch einen kleinen Moment weiter.
Okay.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Film.
Über die Zeit in L.A. haben wir eben schon mal angefangen zu sprechen. Jürgen Prochnow ist geblieben, ist nicht weggelaufen. So schlimm kann es hier bei uns nicht sein. Was die eigentliche Frage dahinter war, war nämlich diese Zeit in Los Angeles mit der deutschen Herkunft. Bezogen jetzt nochmal auf den Film, wo der Deutsche sozusagen da in die Ukraine reist. Hat das in Amerika jemals eine Rolle gespielt, dieses Deutschersein?
Also ich muss sagen, ich habe das nicht gemerkt, aber es gab gewisse eine Zeit drüben, wo das also wo Deutsche ja weniger gut angesehen waren und auch angefeindet meinetwegen. Als ich rüberkam, also hatte sich das eigentlich schon insofern reduziert, dass es also diese Klischees von den deutschen Nazis oder weiß ich was, die jetzt für alle möglichen für Werbespots oder sowas benutzt wurden oder in den Filmen eben auch, wie Leute dann abgebildet worden waren, das hatte sich schon zum großen Teil eigentlich erledigt. Das war nicht mehr da. Umso größer war natürlich damals das Erstaunen, als im Film das Boot kam dann rüber und ist ja dazu einem Sensationserfolg geworden und letzten Endes zum Welterfolg ja auch der Film. Dass Deutsche abgebildet waren in einem Film, die auch Menschen waren, die also jetzt keine Klischees, keine Monster, keine weiß ich was waren, sondern real existierende Menschen, die versucht haben, also durch diesen Krieg durchzukommen und zu überleben. Das war eine Riesensensation, und dass man das so zeigen durfte. Und als ich dann drüben gearbeitet habe, also ich bin immer, also ich habe das nie gemerkt. Ich habe nie irgendwie ein Vorurteil mir gegenüber oder so oder hinterm Rücken oder sowas gehört, dass ich jetzt der der hässliche Deutsche bin oder so. Und mit diesem furchtbaren Akzent, der ja für die Ohren drüben grauenhaft ist. Und habe mich dann bemüht, eben möglichst irgendwie ohne diesen deutschen Akzent Englisch zu sprechen. Das hat auch eine ganze Zeit gedauert und hatte ja Dialog-Coaches. Nein, ich bin da sehr, sehr gut aufgenommen worden und mit großer Hochachtung ist man mir begegnet. Und darum haben Leute mich dann auch besetzt und mich haben wollen. Eben, ne?
Dieser Wahnsinnsfilm Das Boot, nominiert für 6 Oscars, ein deutscher Film, hat Ihnen die Tür geöffnet zu Hollywood, sicherlich auch Wolfgang Petersen. Ja. Bis heute ein großartiger Film. Ich habe ihn gesehen damals, als er als Mehrteiler ins Fernsehen kam und beeindruckt mich bis heute. Ich habe mich manchmal gefragt, ob Das Boot für Sie ein bisschen das ist, was Satisfaction für die Stones ist.
Es war für mich sicherlich der entscheidende Film in meinem Leben, der diesen Durchbruch die Veränderung in meinem Leben hervorgerufen hat, dass ich plötzlich nicht mehr in Deutschland Filme gedreht habe.
Dass dann danach eben Filme kamen wie Beverly Hills Cop 2, Body of Evidence, Judge Dredd, Der englische Patient.
Dry White Season mit Marlon Brando.
Richtig. der Da Vinci Code.
Da Vinci Code.
Da fragt man sich, was kann Sie heute noch an einem Filmset beeindrucken, nach all dem, was Sie gesehen haben?
Ja, also am Filmset selbst, also wenn das jetzt also so Riesenproduktionen sind, das ist schon beeindruckend. Also wenn ich an Dune denke mit David Lynch zum Beispiel, also das ist einer der größten Filme, die ich hier gedreht habe, da waren alle Studios in Mexico City, Churubusco Studios waren belegt, da wurde noch gebaut alles, da wurden die ganzen Dekorationen noch gebaut. In jedem Studio war ein anderer Planet gebaut worden. Das war von einer derartigen Opulenz und Reichtum oder sowas. Also, und Schönheit, wahnsinnig toll. Mhm. Das ist schon, ist schon toll, sowas erlebt zu haben oder dabei gewesen zu sein bei einer solchen Produktion. Aber letzten Endes ist entscheidend für mich die Geschichte und die Rolle, die ich angeboten bekomme. Und wenn das jetzt eine deutsche Produktion ist, so wie Leanders letzte Reise, und das ist eine so tolle Rolle, die ich angeboten bekommen habe und wie ich finde, ein großartiges Drehbuch, dann ist das vielleicht mehr entscheidend, als in einem großen Film wie Judge Dredd mitzuspielen und erfüllender für mich als Schauspieler.
Es ist eine lange Reise gewesen bis hierher schon. Gibt es so einen Punkt, an den Sie, nochmal der Schauspieler Jürgen Prochnow, gerne zurückreisen würden?
In meinem Leben? Mhm. Ich gucke nach vorne im Augenblick, nein. Ich habe gedacht, früher so, es gab so in Erzählungen meiner Eltern und so, gab es gewisse Orte und so, wo ich mit meiner Mutter zum Beispiel gern noch hingefahren wäre. Und, aber das ist vorbei, die leben alle nicht mehr und insofern nicht.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Herzlichen Dank, Jürgen Prochnow, für den Besuch in eine Stunde Film, Leanders letzte Reise, ab Donnerstag in den Kinos. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Mattia, White Sox in eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Mal kurz zusammenfassen, was steht nochmal auf der Habenseite? Stripper, Tänzer, Model, Schauspieler, Sexiest Man Alive, Hollywoodstar, bitte? Nein, nicht ich. Channing Tatum, der ist seit letzter Woche im Kino in Lucky Logan, beziehungsweise Logan Lucky. Ich komme da immer durcheinander mit dem Filmtitel, wegen Lucky Luke. Wisst ihr, deswegen denke ich immer, der heißt Lucky Logan, heißt aber Logan Lucky. So, haben wir letzte Woche in der Sendung rauf und runter gelobt. Wer es verpasst hat, kann das im Podcast nachhören. Und ab heute ist Channing Tatum wieder im Kino im zweiten Teil von Kingsman. Den werden wir im Lauf der Sendung noch loben. Dazwischen hatte Anna wollen und das große Vergnügen, den 37-jährigen Schauspieler in London treffen zu können. Und wie das war, das kann sie euch gefälligst selber sagen.
What's up, guys? How are you doing?
Ach, schade. Channing Tatum kommt ausnahmsweise nicht oben ohne zum Interview. Das mussten die Bauarbeiter übernehmen, die um uns herum die Straßen Londons aufgebohrt haben. Tatum trägt schwarzes T-Shirt zu Jeans und Sneakers und sieht ungewöhnlich füllig aus. Dafür entschuldigt er sich auch erstmal direkt.
I still have the weight on for the role. My character did have a limp. He was a college American football player. He got hurt, so he's not on the elliptical on the weekends. He works really hard during the day and then goes and has beer at night. The shoot went on. I think by the end of it, I had put on like about 35 pounds of just coming home and living like Jimmy Logan and drinking beer.
Tatum verrät ganz nebenbei ein bisher wohlgehütetes Geheimnis. Wer ist eigentlich die Drehbuchautorin Rebecca Blunt, die Logan Lucky angeblich geschrieben haben soll?
He is not Rebecca Blunt. I can confirm that. He is not Rebecca Blunt. I can't confirm who she is, but he is one part. I don't know if he's Rebecca or if he's Blunt, but he is maybe one part of her. He's got a feminine side.
Ups, egal. Hoffen wir einfach, dass Soderbergh nicht zugehört hat. Reden wir lieber über Glück, denn darum geht es in Logan Lucky ja letztendlich auch. Und Glück ist etwas, womit Tatum sich auskennt.
It sounds so corny to say it, but like my mama, she always said, she always said luck was preparation and opportunity. And it's like kind of the only way I can really answer that question. And I've been insanely lucky in my career. I never wanted to be an actor. I thought acting was like on a stage and it was like Shakespeare. And that was something I never saw myself doing.
Und trotzdem ist er Schauspieler geworden, aber der Weg dahin war steinig und weit.
I started to learn how to act by auditioning for Thug Number 2, Thug Number 1. You know, you have like, yo, give me your money, or like, put your hands up. You know, like that's how like you're starting to learn how to act, and that's no way to learn how to act. I can promise you that, and it shows. You know, there's no, and I somehow again through a lot of luck and a lot of other sort of elements. Got jobs.
Und mittlerweile ist Channing Tatum eben ganz oben angekommen, was er in Logan Lucky und Kingsman 2 eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wisst ihr noch? 2014. Ein konservativer französischer Vater von 4 Töchtern. Gaullist, wie er selbst im Film immer wieder betont. Mit dem Problem, dass 3 seiner Töchter bereits verheiratet sind. Eine mit einem Moslem, eine mit einem Juden und die 3. mit einem Asiaten. Und dann kommt die 4., die jüngste Tochter um die Ecke und will auch heiraten, einen Franzosen, endlich, nur halt einen französischen Schwarzafrikaner. Der Film heißt Monsieur Claude und seine Töchter, haben viele von euch bestimmt gesehen, super erfolgreich gewesen, über 12 Millionen Kinozuschauer in Frankreich, über 3 Millionen bei uns, Riesending. Diesen Donnerstag startet deshalb jetzt auch die nächste Zusammenarbeit zwischen Regisseur Philippe de Chauveron und Hauptdarsteller Christian Clavier. Das war zu erwarten und der Film heißt Hereinspaziert. War ich sehr gespannt drauf, denn ganz ähnliches Thema. Christian Clavier spielt diesmal einen linksliberalen Professor und Buchautor, der sich öffentlich und in seinen Publikationen quasi für unbegrenzte Einwanderung stark macht. Als er in einer Fernsehsendung auf einen Rechtspopulisten trifft, lässt er sich aber dermaßen einlullen und provozieren, bis es vor laufender Kamera aus ihm herausplatzt. Er würde jederzeit eine Roma-Familie bei sich zu Hause aufnehmen. Er hätte ja schließlich Platz genug in seinem Riesenhaus. In der Sendung ein Mega-Sympathie-Bonus, super Werbung für sein neues Buch, Hereinspaziert. In der Realität, zu Hause, in seiner Villa wieder angekommen, allerdings doch ein ziemlich plötzliches Ding-Dong.
Erwarten wir wen?
Nicht, dass ich wüsste, außer vielleicht meine Roma-Freunde.
Hallo, Hereinspaziert, vielen Dank. Danke, uns aufnehmen.
Nein, nein.
Wenn es nur um eine Nacht geht oder zwei?
Vielen Dank.
Sollten wir vielleicht die Wertsachen verstecken? Ich meine nicht, dass ich Ihnen nicht traue, aber man will ja wirklich niemanden in Versuchung führen.
Du hast recht, ja. Das wäre heimtückisch.
Natürlich steht da eine Roma-Familie vor der Tür, die den gutherzigen Franzosen in der TV-Show gesehen hat. Und plötzlich ist es für den und seine schmallippige Millionärsgattin vorbei mit der Gutmenscherei. Denn die Realität, ein Haus voller Roma, riecht, schmeckt und sieht dann doch anders aus als jede Form von theoretischer Hilfsbereitschaft.
Eigentlich völlig normale Gäste.
Ganz genau, wie alle anderen. Alarmanlage einschalten.
Ist besser, man weiß ja nie.
Bevor ich zur eigentlichen Kritik des Films komme, ganz kurz vorausgeschickt, ja, auch ich bin der Meinung, dass Comedy und Satire grundsätzlich erst einmal alles dürfen. Sie ist das manchmal echt grobe Brecheisen, das man aber braucht, um den schmerzhaften Kern, die Essenz einer gesellschaftlichen Situation freizulegen. Und das wäre hier auch nicht so sehr das Problem, wenn genau diese Brechstange nicht die gesamte Zeit des Films fett im Bild zu sehen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Die Brechstange, von der ich rede, die muss man so ansetzen, dass man sie nicht sieht. Hier wird man das Gefühl aber nicht los, Regisseur Chauverin und sein Superstar Clavier würden mit Gewalt irgendwie so eine Steigerung in Sachen Klischee-Reiten erzwingen wollen. So eine Steigerung, die Monsieur Claude noch irgendwie übertrumpft, und zwar egal wie. Ihr kennt ja mittlerweile meinen Spruch vom zu viel, ne? Dass der Feind des Guten ist. Und das hier ist so ein Beispiel. Diese Roma-Familie im Film, die da in dieses Haus einfällt, die wird derart platt karikiert, dass in Frankreich sogar einige Kritiker von rassistischem Humor sprechen. Und da reden wir dann auch gleich besser mal mit dem Hauptdarsteller selbst drüber. Ich habe Christian Clavier in München getroffen und mich mit ihm über die Kritik und natürlich auch über den Film an sich unterhalten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Christian Clavier ist 65 Jahre alt, in Frankreich seit vielen Jahren ein Superstar und bei uns spätestens seit dem eben angesprochenen Monsieur Claude und seine Töchter ein Begriff. Ein Mann, schauspielerisch groß geworden, natürlich auch in der Tradition von Louis de Funès und mit diesem ganz besonderen Charme, die französische Comedy meistens selbst dann noch behält, wenn sie mal ganz sarkastisch und böse wird. Böse und zwar ganz ohne Sarkasmus haben einige Kritikerkollegen in Frankreich auf Claviers neuesten Film hereinspaziert, reagiert. Da haben wir gerade eben drüber gesprochen, weil er da zusammen mit seinem Regisseur nach Meinung der Kollegen übers Ziel hinausschießt, weil es nicht mehr um Politiker-Klischees, Ausländer-Klischees und Rechtspopulisten-Klischees geht, sondern weil dieses Karikieren im Film mit gewollter Brechstange passiert, weil es den Ausländer in seiner schmarotzerischsten Form angeblich stigmatisiert und diese Darstellung schlicht rassistisch sein soll. Bei unserem Treffen in München habe ich Christian Clavier daher auch gefragt, ob er diese harsche Kritik vor allem aus seinem Heimatland verstehen kann.
No, I don't really understand that, because I'm from a generation where we were absolutely free of creation and we were very influenced by an extraordinary Italian cinema of the 70s, where you have exactly what you are talking about. Those films were crossing the border. Sometimes you were a little bit uncomfortable and sometimes you laugh a lot. And that was an extraordinary big cinema. So I don't understand why those people, but maybe they are not very sincere when they are doing that. And that's a question you can think about, because most of them, we know them and we know they are not so sincere. And they don't like the cinema populaire. Their problem is in front of, they don't like the people.
Sehr spannendes Gespräch über Satire, über das Vorhanden oder eben das Nicht-Vorhandensein von Grenzen in der Komödie. Da habe ich ihn dann auch gefragt, ob er glaubt, dass es teilweise manchmal sogar notwendig ist, den ernsten Kern einer Komödie mit einer gewissen Gewalt freizulegen. Also ob es satirisch betrachtet manchmal erst wehtun muss, bevor es gut tun kann.
Yes, but otherwise you're doing something for kids, so you have to work and to play with the cliché, but the cliché has to be a real cliché, otherwise you're not doing the movie. But all that, it's very strange to I know why, because you're absolutely right in asking those questions, but it's absolutely unbelievable to have to answer that kind of things, because it's a comedy, and it's a comedy with... So I don't... That kind of trial, it's really very strange, and the politically and culturally correct is... we have to take care, because this is coming from America, and since 20 or 30 years, they are so politically, culturally correct, that at the end they'll get Trump.
Wenn wir uns also nicht mehr trauen, unter der Oberfläche zu stochern, dahin zu pieken, wo es wirklich wehtut, dann stumpft der Mensch am Ende so weit ab, dass er einen wie Trump zum Präsidenten hat, sagt Clavier. Ich weiß natürlich, was er damit meint und halte ihn für einen hochgebildeten, sehr intellektuellen, vor allem echt guten Kerl. Wenn ihr aber ab Donnerstag in Hereinspaziert hereinspazieren wollt, dann macht euch auf Klischeebearbeitung mit echt grobem Werkzeug gefasst. Ich fand es definitiv auch eine Spur, sagen wir mal, zu gewollt provokativ, wenngleich ich das mit dem rassistisch jetzt auch nicht unterschreiben würde. Weniger wäre mehr gewesen, also wem Political Correctness sehr wichtig ist und wem das Skalpell näher ist als die Axt, der überlegt sich das vielleicht einfach nochmal, ob er da ab Donnerstag reingeht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, als Rausschmeißer noch mal kurz zur Erinnerung. Wer 2014 trotz meiner eindringlichen Reingeh-Empfehlung die Agentensatire Kingsman The Secret Service verpasst haben sollte.
Eggsy, ich habe etwas in dir gesehen, was jemand einst in mir gesehen hat. Etwas, das man nicht erlernen kann. Das Zeug zum Kingsman. Einen Kingsman macht mehr aus als die Kleider oder die Waffen, die wir tragen. Man muss bereit sein, sich für das große Ganze zu opfern. Ich hoffe, du bist bereit für das, was jetzt kommt.
Denn das, was jetzt kommt, das ist die Fortsetzung von eben jener 007-Verarsche, heißt Kingsman 2 The Golden Circle. Wenn es auch nicht wirklich um MI6 und James Bond geht. Die Kingsmen sind quasi eine Parallelagenteneinheit. Im ersten Teil wurde Nachwuchs gesucht und in Form des doch eher etwas asozialen britischen Jugendlichen Eggsy auch gefunden und ausgebildet. Eggsy, sehr witzig gespielt von Taron Egerton und sein Ausbilder bei den Kingsmen von Colin Firth. Jetzt in Teil 2 ist Eggsy fertiger Top-Agent der Kingsmen und muss selbst klarkommen in einem Krieg mit einem Drogenring, der die ganze Welt erpresst, angeführt von Chefin Poppy, sehr skurril gespielt von Julianne Moore.
Heute beginnt ein neues Zeitalter. Sag den Kingsmen auf Wiedersehen.
Wir haben hier sowas wie eine Rette-die-Welt-Situation.
Genauso würde ich es auch beschreiben, eine lupenreine Rettet-die-Welt-Situation und Eggsy als mittlerweile Vollzeitagent allerdings immer noch mit seinen hin und wieder durchscheinenden, leicht asozialen britischen Brennpunktviertelmanieren mittendrin. Wie gut, wenn man plötzlich ganz auf sich allein gestellt ist, wenn es auf der anderen Seite des Ozeans plötzlich auch noch eine ganz ähnliche, ganz geheime Geheimorganisation gibt.
Willkommen bei Statesman.
Als eure amerikanischen Vettern arbeiten wir mit euch Seite an Seite.
Legen wir los. Wir besitzen Verstand, Fähigkeiten und ein Springseil. Das ist ein Lasso.
Ja gut, für einen amerikanischen Superagenten ist es ein Lasso, für einen Briten halt ein Springseil. Ich fasse mal kurz den Cast zusammen. Taron Egerton, Colin Firth und Julianne Moore hatte ich bereits erwähnt. Hinzu kommen Channing Tatum, guck, da ist er wieder, Jeff Bridges, Mark Strong, Halle Berry und Sir Elton John. Vielleicht ist die Story an sich etwas platt. Und wenn ich etwas sage, meine ich total, absolut, völlig und ohne jede Frage, aber trotzdem oder gerade deshalb oder beides ist diese Kingsman-Fortsetzung wirklich ganz großes Popcorn-Kino. Ich habe gerne und viel gelacht. Die nicht gerade wenigen Action-Szenen sind absolut oberstes Regal und der Humor findet sich irgendwo zwischen 007, Austin Powers und ein Fisch namens Wanda wieder. Und wenn euch das jetzt mal so grundsätzlich zum Grinsen bringt und ihr Teil 1 vielleicht auch schon gut fandet, dann nix wie rein. Ab übermorgen in Kingsman 3 The Golden Circle. Und damit, ihr Lieben, bin ich raus für heute. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Eine Stunde Film. Bis dahin eine schöne Woche. Ich sag tschüss und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.